Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, ein blendend schöner Sonntagmorgen. Ich begrüße Sie herzlich im Metropol Zürich zum Persönlich mit Silvia Henke. Silvia Henke ist 47. Sie ist Professorin für Kulturtheorie an der Hochschule Luzern für Design und Kunst. Sie macht unter anderem Medien, aber auch Gender-Studien, also Studien, wo es um Geschlechterrollen geht. Silvia Henke ist Mutter von einer Tochter im Teenage-Alter und geheiratet mit dem Schriftsteller Martin R. Dean. Mein zweiter Gast ist der Wasim Hussein. Er ist 43, hat indische Wurzeln, ist zu Pakistan auf die Welt gekommen, mit Jährigen in die Schweiz gezogen, weil sein Vater hier eine Bankfiliale aufbauen. Husseins sind geblieben. Heute lebt der Wasim Hussein mit seiner Frau in Zürich, hat einen 8-jährigen Sohn und hilft Schweizer Firmen, in indische Märkte einzusteigen, beziehungsweise zeigt er in Seminarien, wie man sich in Indien richtig benimmt. Ja, ich glaube... Ich glaube, das persönlich wird rein vom Kulturellen her, vom Kulturenmix, eine ganz abwechslungsreiche Sendung. Sie, Silvia Henke, haben deutsch-österreichische Eltern und ihr Mann hat wieder Wasim Hussein indische Wurzeln. Sie, Wasim Hussein, hat mir gesagt, wenn sie früher daheim zur Haustür raus sind, seien sie in der Schweiz gewesen und wenn sie rein sind, seien sie in Indien gewesen. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Ja, es ist eigentlich noch recht, im Nachhinein, wenn ich das jetzt von Ihnen höre, dunkelt mir das selber, kommen die Erinnerungen so auf. Unsere Wohnungstür, das war ein Mehrfamilienhaus, gewesen, die Wohnungstür war aussen rot gewesen, also die eine Farbe von der Schweiz, oder? Und innen durch weiss. Und die andere Farbe von der Schweiz. Und wenn ich in der Wohnung drin war, es hat halt nach indischem Essen geschmeckt. Meine Mutter hat traditionelle Kleidung getragen. Wir haben Urdu geredet zu Hause.
Wenn Urdu?
Ja, Urdu, das ist meine erste Muttersprache. Und dort, es ist in Urdu gestritten worden. Die Eltern haben in Gujarati miteinander gestritten. Das ist denen ihre ursprüngliche Muttersprache. Und dann haben sie gemeint, das Kind versteht das nicht, wenn sie in Gujarati streiten. Kinder sind schlau und lernen das mit der Zeit. Und verstehen dann mit der Zeit doch, worüber die Eltern so streiten. Und so ist bei uns die Heim so zu und her gegangen. Und dann bin ich aus der Wohnung raus. Und zack, bin ich plötzlich in der Schweiz. Es hat noch nichts geschmeckt. Man hat eine andere Sprache geredet. Es hat eine andere Ordnung gehabt dort draussen. Die Leute haben ein anderes Aussehen gehabt, sind anders angelegt gewesen. Und das ist für mich eine lange Zeit, ein Zwei-Welten-Leben gewesen.
Aber nicht schwierig zum unter einen Hut bringen?
In der Kindheit selten. Im Teenage-Alter ein bisschen mehr und dann Ende Teenage-Alter wieder ein bisschen mehr und dann ist die Zeit der Einbürgerung gekommen, dann ist es ganz heftig geworden, weil ich mich für den einen oder anderen Pass habe entscheiden müssen und so ist es dann weitergegangen.
Gut, die Einbürgerung, auf das können wir garantiert noch nachher. Nur rasch, können wir ein kleines Bröbli haben, wie tönt Urdu? Ich habe das noch nie gehört.
Ja, was wollen Sie hören? Das ist immer so, in der Schule hat gesagt, sag mal etwas auf Pakistanesisch, oder?
Schön blöd. Ja, guten Morgen miteinander.
Ja, das ist relativ einfach. Man sagt auf Urdu sagt man Salam Aleikum, wie in den arabischen Ländern auch. Und das bedeutet wörtlich übersetzt, Friede sei mit Ihnen.
Gut, vielleicht entlocken wir Ihnen nachher noch ein bisschen etwas. Silvia Henke, Sie haben ja die Internationalität auch mitbekommen daheim. Ein bisschen europäischer. Sie haben eine Mutter, die aus Österreich ist und einen Vater, der aus Deutschland ist. Wie war das bei Ihnen in seiner Zeit daheim? Haben Sie die Internationalität auch gemerkt?
Anders als der Herr Hussein, nicht über die Sprache oder über über das äußere Aussehen, das ist auch nicht, oder auch nicht unbedingt über den Namen. Es war eher eine verborgene Geschichte, die aber immer wieder zum Zug gekommen ist. mehr im Nachdenken, wenn ich heute darüber nachdenke, hat es eigentlich wahrscheinlich eine sehr grosse Rolle gespielt. Es ist ja auch also die Generation von meinen Eltern, das ist eine ganz klare Kriegsverlierer-Generation. Und sie sind auch als das irgendwie in die Schweiz gekommen. Und sie sind auch konfrontiert gesehen mit einem Land, das sich als sehr verschont empfunden hat und wo auch einen bestimmten Dünkel hatte, ganz klar.
Sowohl also ihrer Mutter und ihrem Vater gegenüber?
Ja, also das Deutsche und das Österreichische ist man ist anders in die Schweiz gekommen in den 40er und 50er Jahren natürlich als heute. Also meine Mama ist als Dienstmädchen aus einem österreichischen Dorf nach Basel gekommen, in der Nähe von Basel. Es war die einzige Möglichkeit gewesen, um überhaupt die Welt kennenzulernen. Also ihr Aufbruch, ihr Ausbruch aus der Familie ist gleichzeitig Dienste, also servile Status gewesen, den sie hier in der Schweiz angenommen hat. Und wo sie gezwungen hat, auch ganz klar Baseldeutsch zu lernen.
Aber man hat es ja wahrscheinlich verstanden, Österreichisch, also verstehen wir heute.
Es hat so eine Episode gegeben, die ist mir immer in Erinnerung geblieben, stark, wo sie erzählt, wo sie über 3 Wochen, 4 Wochen in der Schweiz war, in dieser Familie und wahnsinnig Heimweh gehabt hat, natürlich kein Telefon, kein Handy, keine Verbindung gegeben, einen Brief einmal. Und dann ist ein Päckli-Pöstler gekommen, der hat ihr ein Paket gebracht von daheim und hat 2.70 Franken wollen oder so etwas wollen, weil das Porto zu wenig ist. Und sie hat 72 verstanden, sie hat ihn nicht verstanden und ist in Tränen ausgebrochen, gesagt, so viel hätte sie nie, das können sie nicht zahlen. Und da ist wieder weg mit dem Päckli.
Und er hat sich Mühe nicht genommen, das zu übersetzen?
Nein, offensichtlich nicht. Und dann hat sie beschlossen, eben Baseldeutsch zu lernen. Und das hat sie perfektioniert. Bis heute. Also, und so wie sie mir auch aufgewachsen. Also, der Spruch ist ganz klar assimiliert gewesen.
Und also, die Sprache ist das eine. Jetzt, häufig ist es dann also, gerade kann man vorstellen, wenn man als Kriegsverlierer in ein Land kommt, man will vielleicht nicht auffallen. Jetzt gibt es ja häufig, dass man sagt, die Zugezogenen sind die besseren Schweizer als die Schweizer selber. Habt ihr so etwas angemerkt?
Also es hat sicher einen Zwang gegeben zu dem in den 70er Jahren. Da haben wir drüber, also da kommen wir vielleicht dann auch von Seite vom Herrn Hussein noch drauf. Das ist die Zeit gewesen, wo wir mein Vater auch vor allem, also für uns als Familie unbedingt die Einbürgerung wollen, den Schweizer Pass. Und wir sind dort so geprüft worden, der Haushalt ist geprüft worden, unsere Lehrer sind konsultiert worden, es ist nochmal alles angeschaut worden, von den Einkommensverhältnissen über die Gesundheitsverhältnisse, eben über unsere Leistungen. Es hat wirklich einen Zwang gegeben, auch zu dem, also die Schweizer machen, das hat wirklich einen Effekt gehabt.
Das ist 1:1, das hat einen Effekt gehabt. Die sind in die Schule gefragt, ob sie ein liebes Mädchen sind.
Also so ist uns das auf jeden Fall kolportiert worden. Ich bin nicht dabei gewesen. Es ist sicher auch ein Teil, man hat nicht gewusst, was ist eigentlich alles geprüft worden und was nicht. Aber also der Überwachungsstatus ist irgendwie ist angesehen. Und es hat dann schon eine Zeit gebraucht, bis es auch wieder mehr Differenzierung gegeben hat. Also sowohl familienintern wie auch ich für mich selber. Wo das Schweizerische dann nochmal irgendwie so ein bisschen mit zusammengekniffenen Augen auch wieder angeschaut hat.
Was im Hussein als Teenager eingebürgert werden, was haben Sie da erlebt?
Ja, also Frau Henke hat das schon angedeutet, Schlagwort die Schweizermacher. Also für diejenigen unter Ihnen, die den Film schon gesehen haben, meine Einbürgerung ist ja so abgelaufen. Also Beamte, die zu einem heimkommen, ein Interview machen, dann bei den Nachbarn gehen die Leute, es schmeckt echt manchmal komisch aus dieser Wohnung, brauchen sie die richtigen Güsselsäcke, und bei den Lehrern gehen reden natürlich, Leumundszeugnis da, Leumundszeugnis dort und so weiter und so fort. Eines Tages tauchen 2 Herren im Trenchcoat auf dem Schulhausplatz auf, oder so wie im Schweizer machen, das auch dargestellt ist. Und ich sehe die und eine Woche später sitzt der Einbürgerungsbeamte bei uns zu Hause auf dem Sofa und fragt, stellt mir Fragen und am Schluss sagt er, haben Sie noch eine Frage? Und ich sage, ja, was haben die beiden Herren auf dem Schulhausplatz verloren? Und der ist verschrocken, dass das überhaupt jemand könnte merken. Also das ist effektiv, man ist sehr genau kontrolliert und überprüft worden, ob man es würdig ist, die Schweizer Nationalität überzukommen.
Wie ist denn das nachher gewesen? Also, dass man redet viel auch von einer Zerrissenheit, dass man wie nicht so recht weiss, wo gehört man jetzt hin. Ja. Wie haben Sie das für sich geregelt?
Ja, das ist eigentlich recht ein langer Weg gewesen, mit viel Leiden verbunden, mit viel Freude auch verbunden. Es ist ja nicht so, dass es schlimm oder schrecklich ist, Schweizer Bürger zu sein. Im Gegenteil, das ist ein Privileg. Ein Privileg, wo ich persönlich der Meinung bin, wahrscheinlich viele Leute, die seit Generationen schon Schweizer Bürger sind, vergessen haben, wie, was für ein grosses Privileg das ist. Weil, wenn sie aktuell verfolgen, was in Pakistan passiert, das Land, wo ich auf die Welt gekommen bin, wo man eigentlich kein Bürgerrecht hat, also man hätte Bürgerrechte, aber die sind quasi außer Kraft gesetzt. Und die Zerrissenheit hat ein bisschen etwas mit dem zu tun. Also, es ist so ein Spannungsfeld zwischen Freiheit und eingeschlossen sein. Und manchmal habe ich mich in der Schweiz eingeschlossen gefühlt und manchmal frei.
Wenn, in was für eine Situation?
In Situationen, wenn ich ganz, ganz auf eine subtile Art und Weise von meinem schweizerischen Umfeld vermittelt bekommen habe, du wirst es doch nie schaffen, ganz Schweizer zu sein.
Also das, vielleicht muss man sagen, man sieht ihnen ja auch an, dass sie nicht aus der Schweiz kommen. Wenn man in die Fernsehen wäre, würde man sagen, da sitzt ein Inder.
Ja, ja, schon. Eben,
und ist denn das gesehen?
Nein, ich glaube nicht. Dass es das Äußere war, weil dem Moment, wo ich das Mund aufmache, hört man ja, dass an dem etwas nicht stimmen kann. Aber ich glaube, es ist, zumindest Deutschschweiz hat so eine Eigenart, wo sie einem immer wieder sagt, und es wird doch nie ganz lang. Also, mich erinnert das eigentlich immer so, apropos Gender-Thematik, ich bin eine Frau Henker, man sagt ja immer, die Frauen müssen zum Beispiel im Beruf immer ein bisschen mehr leisten, um die gleiche Form von materieller oder immaterieller Anerkennung für ihre Leistung überzukommen. Und mich dunkt, dass das bei den Ausländern eigentlich sehr ähnlich läuft. Mhm. Dass man eigentlich vom einbürgerungswilligen Ausländer unausgesprochen verlangt, dass er schweizerischer muss werden als die Schweizer. Und dann gibt man ihm den Pass, aber man tut ihn doch immer irgendwie im Verlauf von seinem Leben wieder daran erinnern. Ja, und doch ist es nicht ganz. Und es ist sehr, sehr schwierig, das zu belegen oder mit dem Finger auf etwas ganz bestimmt zu zeigen. Es ist etwas, wo im Verlauf von meinem Leben sich einfach manifestiert hat als Gesamteindruck.
Wo man vielleicht aber je nachdem auch muss fürchten, dann heisst es, du schätzt es gar nicht Schweizer zu sein, jetzt tust du noch rummäkeln.
Zum Beispiel, ja. Also genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Also Kritik über unserem Staat und an unserer Gesellschaft ist mit dem Namen und dieser Hautfarbe vielleicht ein bisschen weniger einfach, als wenn man das als Einheimischer würde machen, dem man es nicht angesehen.
Ihr Mann hat auch indische Wurzeln, also sie sind geheiratet mit dem Martin Erdin. Wie erlebt ihr das?
Also es gibt ganz klar unsichtbare Grenzen, wo dann auch, also wo aus dieser kulturellen Herkunftssituation kommen und wo durch uns als Paar durchgehen, aber wo auch gesellschaftlich verlaufen und die sind auch ganz schwer zu benennen. Sobald man sie benennt, ist man irgendwie in einem Minenfeld innen von Vorurteilen, von Rassismus, auch von Opferstatus, wo man nicht will sein. Also es gibt auch, glaube ich, eine grosse Lust immer wieder daran, das zu vergessen. Und man will ja gern, oder? Man will ja eigentlich gern das vergessen, man will eigentlich nicht darüber reden. Und es ist trotzdem da. Und also das ist, eben mein Mann erlebt das speziell auch als Schriftsteller, er ist jetzt nicht ein typischer Schweizer Schriftsteller, er hat gesagt, du wirst nie wahrgenommen werden wie ein Thomas Hürlimann, das ist ganz klar, das ist nicht möglich, du bist nicht der Bundesrotsohn und du wirst nie einer sein, es ist einfach eine andere Geschichte, es gibt dafür eine ganz andere Sphäre daneben. Wo,
was zieht man da Positivem daraus?
Dass es wirklich eine andere Welt noch gibt, dass es auch eine Weltoffenheit gibt. Wirklich so eine, ich würde jetzt mal sagen, etwas nicht gerade universalistisch, aber doch ein bisschen in die Richtung. Man sieht einfach über vieles ein bisschen mehr aus. Mhm. Also gerade die karibische Herkunft, die er hat, auch der Melting Pot London, wo sein Vater gelebt hat, und das ist so eine Reichtum, wo in verschiedene Weltläufe hineingeht. Das denke ich, das ist für unsere Tochter jetzt auch nochmal eine gute Voraussetzung, so eine aus einem Gemischtwarenladen rauszukommen, wo wir jetzt sind.
Ich würde da gerne etwas ergänzen, also zu Ihrer Frage von vorne, Frau Frey. Mich hat das Ganze auch noch stark gemacht, also das muss ich eigentlich auch noch vielleicht als Dank auch zurückgeben, dem ständigen Mäkeln von unserer deutsch-schweizerischen Gesellschaft, dem, der sagt, es langt einfach gleich nie. Es hat mich stark gemacht, und in zweierlei Hinsicht. In der einen Hinsicht, die Sie erwähnt haben, Frau Hinken, man würde es gerne eigentlich vergessen und gleich nicht selber verleugnen. Mhm. Also verleugnen würde ich es zumindest nicht, aber ich würde mich eigentlich nicht ständig damit beschäftigen müssen. Und das Zweite ist, mir hat es geholfen, einfach meine persönliche Eigenart zu entdecken und die möglichst auch, wenn es irgendwie geht, auch so auszuleben, wie sie gerade ist. Das geht nicht immer. Und das ist ein ständiges Erobern von Neuem und Neuem.
Aber, was sind Sie für ein Typ?
Was ich für ein Typ bin? Ich glaube, ich habe so eine Mischung, wie ich mich persönlich einschätze. Ich habe so eine Mischung aus einer grossen Lust am Debattieren und am Diskutieren, wie wir das jetzt so machen, am Ergründen, am Herausfinden. Also das Ergründen ist eigentlich ein Begriff, der mir sehr entspricht. Und auf der anderen Seite bin ich ein absoluter Geniessertyp. Ich esse und trinke für mein Leben gern und hocke oder liege rum und mache nichts, obwohl ich ein extrem fleissiger und rastloser Mensch bin. Aber die seltenen Phasen, wo ich nach einem guten Essen einfach die Beine ausstrecken kann und ein bisschen in den Himmel schauen kann, die nähren mich genauso sehr wie das Essen, das ich vorher gegessen habe.
Jetzt haben Sie gesagt, Silvia Henke, für Ihre Tochter sei das auch, quasi bringe das etwas, die Internationalität. Was geht ihr weiter? Was ist dort der Essenz, die weitergeht?
Also zuerst einmal tut sie sich jetzt selber entwerfen. Ich weiss gar nicht, wo das denn an, wo das versunken ist, wo wir ihr wollen. Jetzt entwirft sie sich gerade selber.
Das machen alle Teenager, oder?
Und sie entwirft sich sehr gern als Latina oder als einfach nicht schweizerisch. Das ist sehr, es ist schick, auf jeden Fall ganz wichtig für sie, dass sie nicht einfach eine Schweizerin ist. Und das ist im Kontext von dieser Peer Group, wo sie sich bewegt. Sie hat ausschließlich mit Jugendlichen zu tun, die Migrantenhintergrund haben. Das hat sie sich gesucht. Das ist nicht nötig, aber das hat sie sich gesucht. Und ich denke, das ist einmal, man kann das auch besorgt anschauen. Man denkt, sie macht einfach jetzt schon so viele interkulturelle Erfahrungen. Sie will wissen, warum Serben und Kroaten so und so zueinander stehen, warum jüdische Kinder koscher essen, warum Ramadan dann anfängt. Und es sind einfach Themen, die da sind, aus ihrer selbstgewählten Lebenspraxis raus. Das finde ich einmal ein Gewinn. Und dann, vielleicht hat es irgendetwas mit uns zu tun, aber ich weiß es auch nicht.
Ihr Sohn ist 8, was ihm muss sein? Retourdu nehme ich an.
Ja, also redet tut er wenig, weil er genau weiss, dass sein Vater Schweizerdeutsch versteht. Also ich rede Urdu mit ihm und er gibt in aller Regel auf Schweizerdeutsch Antwort. Und wenn er mich will, umgarnen will mit Schmeicheleien, weil er irgendetwas will von mir, dann kann er plötzlich Urdu. Oder?
Was gehen Sie mit aus dieser Multikulturalität heraus?
Meine Frau und ich geben ihm so viel, dass uns möglich ist mit. Wir haben in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, der ist schon recht multikulturell oder interkulturell, wie man dem will sagen. Es werden verschiedene Sprachen geredet in unserem Umfeld. Viele Leute, die Englisch reden, Schweizerdeutsch, Urdu und andere Sprachen. Und wir tun uns eigentlich über das gar nicht allzu viel Gedanken machen, sondern wir lassen das jetzt einfach mal so geschehen, im besten Wissen, dass die Vielfalt, von ihm hoffentlich und wahrscheinlich als Reichtum mitgenommen wird und er, wenn er dann mal Teenager ist, sich auf irgendeine Art und Weise gegen irgendetwas wird abgrenzen, phasenweise, und etwas anderes wird umarmen, bis er dann herausgefunden hat. So. Und das würde ich vorläufig mal sein.
Das, ich meine, das ist ja so etwas total Spannendes. Und wir sind ungefähr im gleichen Alter, oder? So, wie das jetzt, also das, mir geht das stark so, das, im DRS2 hat es kürzlich den Hörpunkt gegeben, ganz schön alt, also mit 45 hat das angefangen, also die erste Altersgruppe sind wir drinnen gesehen. Und ich habe das spannend gefunden, einfach als Zeitpunkt, wo man so wohl zurückschaut, wie, man schaut schon noch vorwärts, aber es gibt wirklich so eine Zeit, wo man mehr zurückschaut nochmal und fragt, wie ist das eigentlich alles gekommen? Was hat es eigentlich alles für Prägungen gegeben? Also es gibt wie nochmal so eine Rückkopplung mit dem eigenen Lebenszusammenhang. Und wo dann eben die Frage, was hat mich denn geprägt? Merke ich, es ist so unabsehbar, wenn ich jetzt auch denke, was prägt denn jetzt unsere Tochter?
Also aber was hat sie
denn? Wie viel hat man eigentlich in der Hand? Oder wie viel weiss man eigentlich in dem Moment, wo Prägungen passieren? Was mich geprägt hat, ist sicher, eben, ich merke jetzt stärker, dass es wirklich auch der Hintergrund war, von dieser bestimmten Anstrengung auch etwas zu leisten, dass das nicht selbstverständlich ist, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, also für meine Eltern zum Beispiel, sie haben beide keine Ausbildung können machen, weil sie eben aus dieser Kriegsverlierer-Generation rausgekommen sind. Mein Vater musste mit 15 arbeiten, weil die Schweizer Behörde nicht mehr gezahlt hat, nachdem der Grossvater im Russland-Feldzug verschollen war, in einem Entnazifizierungslager geblieben ist. Meine Mutter hat keine Schulbildung können machen, weil die Währungsreform gekommen ist. Und ich denke, dass die vorenthaltene Bildung, das ist etwas gesehen, wo sie nachher stark auch uns weitergegeben haben, dass wir das Gymnasium machen sollen, dass wir wirklich eine gute Ausbildung haben. Und ich denke, dort durch, merke ich, das ist etwas, was sehr stark prägend war, ohne dass ich das dort so ganz realisiert habe.
Also Ihre Eltern haben Ihnen das möglich gemacht, Sie haben gar nicht wie müssen aus dem ausbrechen, auch, dass Sie jetzt Professorin werden und die Eltern sind es halt nicht gesehen. Es hat dann nicht geheissen, du bist Hausfrau, machst das Gleiche, wie wir gemacht haben, sondern man hat das gefördert.
Also so direkt nicht. Ich meine, meine Eltern haben sich nicht genau vorstellen, was ein Literaturstudium soll. Aber ich konnte sagen, ich werde vielleicht mal Lehrerin und das war okay gewesen. Und aber dass ich mir eigentlich das ist wahrscheinlich mein eigenster Weg, den ich gemacht habe, dass ich über die Literatur ausgebrochen. Also wenn ich von Proust lesen, das ist mit 15 gesehen.
Das ist früh.
Ja, in einem Skilager, weil ich nicht hatte für Skifahren, habe ich aus der Bibliothek zufällig «À la recherche du temps perdu», der erste Band, also auf Deutsch, ausgelehnt und habe das ist wie meine Ersatzwelt gesehen und das ist für mich wie so eine Befreiung gesehen, es längt ein Buch.
Wieso haben Sie nicht dürfen Skifahren?
Wenn ich einen Rückenschaden habe. Und trotzdem hat man dort müssen ins Skilager gehen, auch wenn man nicht dürfen fahren. Und dann habe ich mich plötzlich nicht mehr minderwertig gefühlt. Ich habe ein Gefühl von Überlegenheit gehabt, weil ich den Proust dabei hatte. Und die Welt, die ich mal entdecken will. Und ich habe gewusst, Frankreich und Französisch studieren und nach Frankreich gehen. Und die Welt von der Kunst und von der Erotik und vom Raffinement. Und das ist alles da gewesen.
Ich habe eine ähnliche Erinnerung, wo ich in der Kantonsschule bin, da in Zürich. Da sind meine nächsten Schulkollegen auf den Schulhausplatz raus rauchen und mir hat das nicht so gelegen. Und ich sehe mich heute noch in jeder langen Zähnepause unten im grossen Saal von der Kantonsschule sitzen, Weltwoche lesen als 14-, 15-Jähriger. Und ich meine, da steht da noch so eine Zeitung gewesen, und also eine richtige Zeitung, und wo man noch hat können lesen, wo interessant war und nicht polemisch war, einfach so aus Prinzip. Und das ist für mich auch, ich habe sehr ähnliche Erinnerungen an das. Das ist dann so für mich so eine Errungenschaft gewesen für mich und habe mich durch das zumindest in meinem Selbstbild gegenüber dem Rest können profilieren und abheben. Und natürlich bin ich dann gelegentlich beschimpft worden als der Pseudo-Intellektuelle in der Schule, aber das ist mir dann eigentlich egal.
Hat nur noch die Rumbrille gefällt.
Ja, genau, die Rumbrille. Mir hat sogar einer geschmeichelt. Also es hat mich dann bestätigt, ja, das ist in dem Fall, das wird sogar von außen wahrgenommen, dass ich jetzt eben nicht zu denen gehöre, die außen rauchen und so, sondern der, der drinnen bleibt und da irgendwelche angeblich gescheite Sachen liest.
Sie haben dann die gescheiten Sachen später auch geschrieben. Sie haben das Journalist geschafft, haben auch für die Weltwoche geschrieben, unter anderem viele Sachen über Pakistan. Sie haben aber auch noch andere Sachen gemacht, Werbung, sind in der Druckbranche etc. Und jetzt haben Sie seit fast 10 Jahren ihre eigene Firma und helfen Schweizer Firmen auf den indischen Markt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Stellen Sie sich vor, es kommt jemand aus Indien in die Schweiz und Sie versuchen dem Inder zu erklären, wie die Schweiz funktioniert. Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Etwas, was für uns einfach selbstverständlich ist, aber wenn wir es erklären müssen, wird es richtig schwierig. Und das ist mit Indien eigentlich genau gleich. Nur, dass Indien ein x-fach grösseres Land ist als die Schweiz. Es ist von der geografischen Ausdehnung her so gross wie von Skandinavien bis Nordafrika. Es hat eine ähnliche Struktur wie der Föderalismus in der Schweiz. Also durch das ein komplexer Markt. Es ist multiethnisch, es ist multikulturell. Es werden extrem viele Sprachen und Dialekte geredet in dem Land. Nicht in jeder Gegend von dem Land funktioniert die Verteilung von bestimmten Produkten auf die gleiche Art und Weise.
Es ist vieles. Beispiel?
Ja, zum Beispiel in Südindien, wenn sie Gutsli vertreiben wollen, in kleine Läden, dann haben sie eine Situation, wo das relativ gut organisiert ist. Da gibt es Leute, die sind für den Transport zuständig, vorher gibt es Leute, die grosse Lagerhäuser haben und mit diesen Transporter wird das in Läden gebracht und das funktioniert schön. Da gibt es so einen Lieferschein und da wird abgehakt, so wie wir das bei uns vorstellen. In Nordindien ist das völlig unorganisiert. Also da müssen Sie, da gibt es wenig solche Vertriebshäuser oder Verteilhäuser, also das müssen sie alles aufbauen, dass ich habe gegebene Strukturen anhängen und das kann von Bundesland zu Bundesland verschieden sein. Also das heisst, und jetzt sind sie ein Schweizer Unternehmer, kommen aus einem kleinen Land, wo eine hohe Exportquote hat und sehen ein riesiges Land, das die Wirtschaft am zweitschnellsten wächst im Moment und sagen sich, wow, das ist lässig. In dem Markt gegangen, da kann ich doch viel Geld verdienen, ist auch berechtigt. Nur, sobald man in dem Land ankommt, wenn Sie mit dem Flugzeug nach Bombay fliegen und Sie kommen dort an, dann werden Sie mit dem ersten Atemzug spüren, dass das so dort nicht wird laufen. Das Land hat auf unsere Schweizer Gutsli nicht gewartet, weil es dort genug andere Gutsli schon gibt, die auch fein sind. Das Zweite ist, Sie können dann mit diesen Gutsli gehen hausieren, die werden mit der Achsel zucken und sagen, ja, schön und gut, darf ich mal eins probieren? Dann werden Sie sagen, ja, das ist doch noch fein, was kostet's? Und dort geht es dann los, weil unsere teuren Produkte, wenn man sie dort verkaufen will, zumindest Konsumgüter, ganz anders muss präsentieren und in kleinere Einheiten muss packen. Also man muss eigentlich, das ganze Geschäftsmodell, wo man als Schweizer hat, wenn man den indischen Markt erobern will, muss man sein eigenes Geschäftsmodell hinterfragen.
Jetzt ist das der Wasim Hussein, der in der Schweiz aufgewachsen ist, wohl in einem indischen Haushalt. Wie weiss der das alles? Und eben dann aus so einem grossen Land, wo alles verschieden ist, wie organisieren Sie sich?
Also ich habe erstens mal das Privileg gehabt, dass meine Familie und ich in den Ferien, wo ich noch Schüler gewesen bin, das Kind gewesen bin, wir sind sehr oft, fast jedes Jahr, unsere Verwandten besuchen. Und ich weiss von dort her, wie ein indischer, mittelständischer Haushalt intern funktioniert. Also all Ups und Downs, interne Streitereien, Genüsse, Freude, Festtage, wie eingekauft wird. Ich habe in Pakistan, wo meine Großmutter noch gelebt hat, habe ich Kriegsrecht, Ausgehverbot, Monsun und so Sachen erlebt. Dort mit dem Flugzeug landen und der Flughafen ist mit Panzer umstellt und so Geschichten. Und wenn man so Sachen mal erlebt hat und wenn das nur ein paar Wochen lang war, und man mit dem Onkel dann mit der Rationenkarte Lebensmittel holen ist, dann fängt man an, durch Erlebnis ein tiefes Verständnis für das zu entwickeln. Und später, wo ich dann älter geworden bin, bin ich einfach auf eigene Faust umeinander gereist und habe mir das Land unabhängig von meinen Verwandten anfangen entdecken. Das war auch ein Emanzipationsschritt gewesen, weil die haben das eigentlich nicht wollen. Die haben das Gefühl gehabt, ich werde sterben oder schwer krank werden, wenn ich und ohne ihre Betreuung dort umeinander reise.
Ist nicht passiert.
Das ist
also leben tun sie
noch. Es ist gar nichts passiert, außer dass ich wunderschöne Erlebnisse gehabt habe und viel gelernt habe.
Sie sind Genderforscherin, Silvia Henker, Professorin, Mutter, Institutsleiterin. Wenn man sagt, ja, man ist Genderforscherin, also man beschäftigt sich mit Geschlechterrollen, kann ich mir vorstellen, oder so begegnet einem das, wenn man so ein bisschen davon erzählt, heisst es, oh, eine Emanze. Erleben Sie das auch?
In unterschiedlichen Kontexten immer wieder, ja. Also Feministin ist eher so das, wo man sich dann dazu muss bekennen oder nicht. Ja, bist du eine Feministin? Es gibt immer noch die Frage.
Ja, sind sie es?
Ja, ich bin sicher Feministin. Aber das ist eben in, so in verschiedenen Couleurs und Schattierungen. Ich denke, es ist einfach mal für meine Sozialisation, also fürs eigene Erleben in den 80er Jahren studieren, das ist ganz, ganz wichtig gewesen, das zu merken, aha, es gibt wirklich, wirklich einen männlichen Kanon. Es gibt wirklich 90% von der Literatur, die wir lesen, ist von Männern. Es gibt wirklich keine weiblichen Professoren. Und man hat das müssen artikulieren. Also entweder hat man sich irgendwie einfach anpassen, so als gäbe es das nicht, oder dann hat man sich müssen artikulieren und dann ist man halt Feministin gesehen. Es ist gar nicht anders gegangen. Ich würde sagen, es ist irgendwie, das hat müssen sein. Feministische Literaturwissenschaft ist für mich ganz ein wichtiger Pfad gesehen, mit Selbstreflexion, gleichzeitig mein Status als Frau, wo jetzt eine Universitätskarriere doch anstrebt und gleichzeitig die Geschichte der Frauen anzuschauen. Das ist, und da gibt es für mich gar kein Wenn und Aber, dass man die Welt immer wieder mal so kann verstehen kann. Nicht nur, man muss sie nicht unbedingt anklagen, aber man muss sie verstehen, indem man sie anschaut, im Hinblick darauf, was machen eigentlich Männer und was machen die Frauen? Und wo sind die Männer und wo sind die Frauen? Und warum sind sie einfach nicht gleich unterwegs?
Jetzt haben wir ja 20 Jahre mehr, oder? Die 80er Jahre sind vorbei. In den Köpfen wissen wir eigentlich ziemlich genau, was Gleichberechtigung wäre. Braucht es denn die Studie überhaupt noch?
Unbedingt. Also eben, ich denke jetzt im Sinn von auch eben Erkenntnis produzieren. Ich denke, dass man sehr viel darüber erkennt. Und ich glaube aber nicht mehr, dass man einfach alles können ändern kann.
Also, können Sie das ein bisschen konkreter sagen? Also was ist zum Beispiel so eine Erkenntnis und was können wir nicht ändern?
Also eine Erkenntnis ist ganz klar, dass sich Kinder und Karriere immer noch weitgehend ausschließen. Das ist einfach ein Status quo. Es gibt immer Ausnahmen, das ist ganz klar.
Sie leben es vor, oder?
Ja, ich denke, ich lebe aber auch mit einem bestimmten Widerspruch. Und das muss man aushalten, dass man halt manchmal wirklich auch keine gute Mutter ist und dass man halt einfach auch im Hinblick auf seine Karriere bestimmte Sachen sicher nicht gemacht hat. Also ich bin jetzt irgendwie nicht die Frau, wo irgendwie rund um die Uhr unterwegs sein muss und ich werde nicht dort und dort anreisen, gleichzeitig, wenn ich weiss, dass meine Tochter mich jetzt braucht. Also das ist auf jeden Fall immer ein Aushandeln und es sich gegenseitig bremsen auch. Ich denke, das ist ein System, das sich bei Frauen bremst, Kinder und Karriere. Und man muss das einfach sehen, glaube ich, und aushalten und probieren und Schuldgefühl wegbringen und Verständnis fordern. Aber dort bin ich sicher, das ist ein Punkt, wo Männer und Frauen sich unterscheiden und wo man halt einfach immer wieder darauf zurückkommt, dass die Frauen die Kinder bekommen.
Also das Biologische?
Das Biologische.
Kann ich eigentlich nur beistimmen, weil es ist, ich meine, ich erinnere mich zurück, wo meine Frau schwanger war. Ich habe ja eigentlich zu dem werdenden Menschen ihre keinen Bezug und keine Beziehung aufbauen, bis der Mensch dann endlich mal da war. Und die Nähe zwischen der Mutter und dem Kind das ist eine ganz andere als zwischen mir und unserem Sohn. Und das ist eine grosse Nähe, aber die ist anders geartet. Bei der Frau Henke ist eine Tochter, bei mir ist ein Sohn. Und die Orientierung, die wechselt auch immer wieder, je nachdem, was unser Sohn genau für ein Anliegen oder was für ein Wehweli er hat, kommt er entweder zu meiner Frau oder dann zu mir.
Mit was kommt er zu Ihnen und mit was zu der Frau?
Bei mir, also zu meiner Frau geht er vor allem mit Sachen, die ihm irgendwie wehtun, oder? Und also körperlich, wenn er sich irgendwo angeschlagen hat und so Sachen. Und dort geht es mehr um das Anerkennen, ja, das tut er jetzt weh, gell, und vielleicht ein bisschen selber und so weiter. Und das, finde ich, ist auch wichtig für ein Kind. Und zu mir kommt er vor allem mit Sachen, die lässig sein müssen, Sachen, die er verstehen will. Er ist sehr neugierig, wie alle anderen Kinder auch, und er überlegt sich manchmal gewisse Sachen. Plötzlich steht er vor mir und sagt, du, ich frage, so formuliert er das aber, ich frage mich, wie das und das kann sein. Und dann sollte ich eigentlich eine Erklärung haben. Und zum Glück gibt es Wikipedia. Man kann aufs Internet und man kann ein bisschen nachschauen und sich selber überlegen, stimmt das echt? Oft mache ich das so, dass ich mit ihm zusammen versuche, eine Erklärung zu finden. Und dann überlegen wir uns, ja, sind wir jetzt mit dieser Erklärung echt einverstanden oder nicht? Aber ich glaube, es ist eine andere Rolle und eine andere Projektion, die der Sohn auf mich hat, gegenüber dem, was er auf meine Frau projiziert, was er von ihr erwartet als Mutter.
Ist jetzt das anerzogen, Silvia Henke, oder ist das einfach so?
Ich denke, das ist so in der aktuellen Geschlechterforschung, die immer wieder ja wechselt zwischen Biologie und Soziologie, ist das wirklich der Knackpunkt. Das ist die Frage natürlich vom Huhn und vom Ei. Aber es gibt, also eben können sich soziale Strukturen, können die sich ändern, indem irgendwie auch eben, wenn es mit der neuen Hirnforschung Hirnregionen umdefiniert werden oder was beeinflusst was. Aber es gibt einfach die Grundtatsache von der Empfänglichkeit, von der Gebärfähigkeit von der Frau, und die ist unveränderbar, und es gibt andere Identifikationsmuster zwischen Mutter und Vater, und es braucht ja auch beide, und zwar, weil sie verschieden sind, weil sie Verschiedenes repräsentieren, und das ist ganz klar, das liegt mir sofort ein, man kommt zum Vater eher mit dem, wo man stark und gross wird, und man kommt zu der Mutter eher, wo man die Fürsorge sucht. Also es gibt ein progressives Element und ein aktives, wo eher das Männliche ist, und es gibt ein bewahrendes und ein regressives, sage ich, wo einer durchs Weibliche abdeckt wird. Und schlimm ist natürlich, wenn die Rollen sich ganz fest so verfestigen, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann. Aber die Identifikation mit Vater ist eine andere als die mit der Mutter. Das erlebe ich ganz klar auch bei uns. Und eben wegen Geschlechterforschung. Ich denke, wichtig ist auch, dass man es weiss, dass man, wenn ich irgendwie, ich habe so eine Abgängerinnenstudie gemacht bei uns in der Schule, welche Typen männliche Künstler, welche Typen weibliche Künstler bringen es zu etwas quasi oder haben Erfolg. Und dann ist also eine Erkenntnis, ist ganz klar, es sind zum Beispiel männliche Vorbilder sind relevant. Viel mehr, also auch wenn man, es gibt natürlich weniger Dozentinnen, aber das merke ich ganz klar als Professorin, das männliche Wissen ist die härtere Währung. Es zählt mehr. Es ist wichtiger. Es ist genau gleich eben wie das, was der Vater sagt, ist unter Umständen einfach prägender, wichtiger.
Und ist denn das jetzt etwas, wo man Sie als Genderforscher, wo Sie sagen, können wir nicht ändern, ist jetzt einfach so, oder müssen wir jetzt schon noch etwas schrauben?
Ich glaube, dort kann man schon ein bisschen schrauben. Also einfach mal durchs Spiegeln und klar machen, was ist das eigentlich? Warum, also ich sage jetzt gerade auf der anderen Seite, auf dem Kunstmarkt ist es genau gleich, wenn man schaut, es gibt genauso viele Künstlerinnen wie Künstler, aber sie sind immer nur 25% wert. In einem Museum.
Also das Bilder kosten weniger?
Ja, viel weniger. Viel weniger. Also auf dem Kunstmarkt dominiert die ersten 80 bestsold Künstler sind Männer. Und dann kommt irgendeine eine Frau. Und in den Museen hat es immer 25% ungefähr in den Sammlungen. Auch in den grossen Ausstellungen sind immer ungefähr 25%. Dann hat man das Gefühl, es sind ja beide da. Aber es ist immer nur ein Viertel. Und es gibt aber gleich viele Künstlerinnen wie Künstler. Und das ist...
Können sich Frauen schlecht verkaufen? Müssen Sie dort etwas lernen?
Sicher hat das etwas damit zu tun, wie man sich verkauft. Das ist klar, wie man sagt, aber ich bin's und ich will's und ich kann's. Also das ganz klare Selbstmarketing, das fällt Frauen schwerer. Und dann ist es aber sicher eben auch die Aussenwahrnehmung. Also und die Aussentaxierung, dass eben, ich sage jetzt mal, einfach die härtere Währung sind Männer.
Ich würde noch bei dem Begriff härtere Währung noch einhaken. Und zwar, nein, nicht, was Sie jetzt denken, da im Publikum. Ich denke jetzt an Indien. und zwar, wir haben ja vorhin über Projektionen geredet. Und ich habe festgestellt, dass viele Leute bei uns da im Westen von Indien eigentlich ein Bild haben von einer Gesellschaft, von einem Land, wo eigentlich eine weiche Gesellschaft ist, eine sanfte. Ja, es ist natürlich genährt worden durch den Entstehung vom Buddhismus in Indien, dann durch den Mahatma Gandhi und die Literatur von Hermann Hesse, Demian und so weiter. Da hat man irgendwie den Eindruck vermittelt bekommen, dass in Indien es sich eigentlich um 1 Milliarde Menschen handelt, die meditierend durchs Leben gehen und immer auf den Boden schauen, dass es keine Ameisen zerdrücken beim Laufen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist ein normales Land, wo es Kriminalität gibt und so weiter und so fort. Und jetzt, ja, die Projektion, die ich dort gesehen habe, ist, wenn man sich näher mit dem Land beschäftigt, oder in meinem Fall oder im Fall von meinen Kunden ist es, man beschäftigt sich mit dem Land aus wirtschaftlichen Gründen, dann ist es manchmal nicht ganz so einfach für meine Kunden zur Kenntnis zu nehmen, dass die Inder als weltweit die härtesten Verhandler gelten, und zwar insbesondere die indischen Frauen. Die indischen Männer bringt man eher mal noch zu einem Kompromiss, ja, ist in der Ordnung, oder dann zu dem Preis halt, oder so eine Bazar-Geschichte. Aber wenn sie mit indischen Frauen um Verträge müssen verhandeln, dann geht das viel härter zu und her und viel kompromissloser. Und ja, nur so apropos härte Währung, oder? Also, wenn Frauen wissen, was sie wollen, dann können sie das mit viel mehr Konsequenz vertreten und durchziehen, als dass die Männer das dann würden machen. Und vor allem, wenn dann Männer einer Frau begegnet, haben sie schnell mal das Gefühl, okay, jetzt muss ich irgendwann mal anfangen anzugeben. Weil sie ja eine Frau ist, das schwächere Geschlecht, oder? Aber irgendwo im Tief, im Verborgenen, glaube ich, dass die Frauen eine mindestens gleich harte Währung auf ihrer Seite haben,
wie eigentlich haben,
aber selber vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass es die haben und mit der darum nicht können Handel treiben, sozusagen.
Aber gleich mal schnell, Indien, Frauen, also wie kommt es, dass denn die dort so hart sind? Das Bild, das man ja auch hat von Indien, ist, Jesus Gott, die Frauen werden, wenn es blöd geht, noch verbrannt mit dem Mann zusammen. Wie kommt das?
Ja, ich weiss es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich kann dazu nur sagen, dass es in Indien schon seit Tausenden von Jahren eine klare Frauen- und vor allem Mütterverehrung gibt. Bis zum heutigen Tag. Also, für diejenigen unter Ihnen da im Publikum oder die Heim, wo mal einen Bollywood-Film gesehen haben, dann kommt es etwa die vor, dass, ein Sohn, der nach langer Zeit wieder heimkommt, dann verneigt er sich von seiner Mutter und langt ihr an die Füße für einen ganz kurzen Moment. Und das ist ja so, man sagt in Indien, dass das Paradies dort anfängt, wo die Füße von der Mutter aufhören. Mit anderen Worten. Wenn ja die Mutter vor ihnen steht, dann steht sie ja auf dem Boden vom Paradies. Also hat sie ihnen das Leben im Paradies geschenkt. Und wie könnte sie die Person nicht verehren, die ihnen das Leben im Paradies geschenkt hat? Also das ist eigentlich so die Logik dahinter.
Müssen wir bei uns auch einführen?
Wenn sie wollen. Das müssen sie einfach mit mir nach Indien kommen. Oder mich dunkt, es gibt so im Verborgenen in der indischen Kultur, Gesellschaft, Geschichte, gibt es so Sachen, wo den indischen Frauen den Stellenwert geben, nebst dem, was Sie gesagt haben, Frau Frey, Witwenverbrennung und andere Menschenrechtsverletzungen, die speziell gegen Frauen gerichtet sind, die gibt es in Indien, die lassen sich da nicht wegdiskutieren.
Eins, was wir ganz am Anfang natürlich haben, frage ich noch ganz kurz, ist das mit diesen Fettnäpfchen. Sie geben ja auch Seminar, wie man sich in Indien selber benehmen oder eben nicht benehmen. Was wären so typische Fettnäpfchen? Angenommen, ich bin jetzt in einem Business-Apero und muss ein bisschen Smalltalk machen.
Also, das Schöne an der indischen Kultur oder Mentalität ist, dass es enorm grosszügig ist. Also, Fettnäpfchen in dem Sinn gibt es, wenn überhaupt, dann ganz, ganz wenige in Indien. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich höre immer von Geschäftsleuten, die mit Japanern oder Koreanern zu tun haben, wenn man eine Visitenkarte übergeben will, dann muss man die mit beiden Händen überreichen. Und je nachdem, was für ein Winkel, in welchem Winkel Ihr Oberkörper geneigt ist beim Übergeben von der Visitenkarte, sagt das, in welchem Verhältnis man sich selber hierarchisch einordnet gegenüber dem, dem man die Visitenkarte gibt.
Das ist Japan, oder?
Das ist Japan, oder Korea und vielleicht ein paar andere Länder. Und in Indien gibt es zwar unter den Indern schon solche ungeschriebene Gesetze, wie Visitenkärtchen überreicht werden und wie nicht. Aber wenn der Ausländer dort hinkommt und seine Visitenkarte halt einfach mit einer Hand so ein bisschen auf unsere trockene Art und Weise überreicht, dann sagt sich der Inder, ja, nun, ist ja ein Ausländer, woher sollten der das wissen, wie das bei uns richtig wäre? Und darum, in meinen sogenannten indischen Business-Knigge-Seminar versuche ich, die Leute eigentlich auf den Punkt zu bringen, dass sie die ganze innere Anspannung, die sie vielleicht in sich haben, wegen der Fettnäpfchen, verlieren und nach Indien gehen und möglichst authentisch sind und möglichst sich selber sind. Und der Rest, was der Rest angeht, gute Kinderstube, mit dem kommt man einfach sehr weit.
Aber so ein typisch, können Sie noch sagen?
Ja, also wenn Sie so bei einem Apro, so eine Situation, wie Sie erwähnt haben, so mit jemandem, wo Sie gerade kennenlernen, das Eis wollen brechen und ein bisschen Smalltalk, dann reden Sie vielleicht nicht gerade von Anfang weg über das indische Kastensystem, das bricht kein Eis, oder? Das dauert ein bisschen länger, bis man sich über das mit Inder sollte unterhalten.
Es ist aber eigentlich ein schönes Bild für das Bestehen auch von kulturellen Differenzen. Also jetzt als Geschäftsstrategie, oder, dass man am besten durchkommt, wenn man sich klar als der gibt, wo man ist und der andere lässt sein. Also das find, ich finde es ein schönes Bild, dass man die Differenzen eben durch überstürzte Assimilierung passiert, glaube ich, passieren auch viele Missverständnisse. Und das, also das wäre für mich so ein Bild vom Zusammenleben von den Kulturen, dass man sich wirklich könnte in seiner Verschiedenheit sehen und auch ein bisschen, also respektieren und in dem Sinne
sein. Also mir geht es manchmal so, in der Schweiz, wenn ich in die Westschweiz oder ins Tessin muss, geschäftlich, ich habe mal Französisch gelernt, ich habe mal ein bisschen Italienisch gelernt, aber ich getraue mich nie, weder die eine noch die andere Sprache dort zu brauchen, weil ich so wenig Routine habe und ich rede mit diesen Leuten, glauben sie es oder nicht, Englisch. Und das ist in Indien genau der gleiche Fall. Nordinder und Südinder reden Sprachen, die linguistisch nichts miteinander zu tun haben. Und sie reden Englisch miteinander. Und man kann das gut oder schlecht finden. Ich stelle einfach fest, es ist für sie eine Anerkennung von ihrer Unterschiedlichkeit innerhalb des gleichen Landes. Und sagen, wir verstehen uns nicht. Obwohl wir Angehörige von der gleichen Nation und von der gleichen Kultur sind, wir müssen in einer Sprache miteinander reden, wo die Kolonialmacht nach Indien gebracht hat und wo mittlerweile als indische Sprache empfunden wird. Also es gibt auch seit einigen Jahren ein Wörterbuch auf Indian English. Also ist als eigene Sprachvariante vom Englischen mittlerweile anerkannt worden.
Da kommen wir die Comedy-Sache in One Girl, please. Silvia Henke, was im Haus sein? Ich möchte Sie zum Schluss noch fragen, wie es bei Ihnen weitergeht. Was sind bei Ihnen, Frau Henke, die nächsten Forschungsthemen, die Sie angehen?
Also ich habe jetzt neben dem normalen Unterricht eben in Kulturwissenschaft, Bildwissenschaft, habe ich ein Forschungsprojekt zu Kunst und Religion. Und zwar die Rolle oder die Vermittlung von Religion in zeitgenössischer Kunst. Und das ist ein Thema, wo ich auch merke, da komme ich auch wieder auf etwas zurück. Und ich meine, so, eben, was sind die Zusammenhänge, die man sich so herdefiniert. Dass eben die religiöse Prägung, katholische Prägung bei mir doch auch sehr stark ist. Und dass ich ein starkes Interesse daran habe, auch, wie sich Religion heute vermittelt. Und zwar jenseits von den Dogmen, von den Ideologien, auch von der Kirche. Und da ist Kunst ein sehr gutes Feld. Also das ist eine Kunst, die Religion thematisiert. Das ist das.
Würde man ein riesiges Feld auftun, wäre das hochspannend, gerade bei Ihnen, was im Hussein mit muslimischem und christlichem Hintergrund. Können wir jetzt aber nicht mehr, nur noch ganz kurz, was macht ihr als Nächstes?
Was ich als Nächstes anpacke? Ich würde eigentlich dieses Jahr und wahrscheinlich vor allem nächstes Jahr mich vermehrt beschäftigen mit grüner Technologie, also nicht fossilen Energieformen in Indien. Und auch vermehrt mit der Förderung von Bildung für Leute in ländlichen und kleinstädtischen Gebieten, weil das eines der grossen Mangelzustände ist in Indien.
Silja Henke, was im Hussein, das freut mich ganz sehr oder herzlich danke vielmals, dass Sie da jetzt persönlich sind. Merci.
Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.